Hallo, willkommen bei Evo Mentis. Ja, heute gibt's mal wieder endlich. Es hat ja nur ein Jahr gedauert, etwa. Ja, es gibt mal wieder einen Talk mit Alex, den ihr schon aus der ersten Staffel kennt. Aber da wir es uns da wieder mal einfach gemacht haben und da jetzt kein Setup mit Kamera und so weiter aufgebaut haben, gibt's die ganze Episode heute nur als Audio. Ist, denke ich, auch nicht schlimm, dass das, was ihr am meisten konsumiert, nur dass ihr euch nicht wundert an der Stelle. Also heute mal kein Bild, nur Audio, aber dafür, ja, nochmal ein Rundum-Abriss eigentlich. Eigentlich wollte ich mich mit Alex über das Thema Schuld unterhalten. Und die These, die ich hatte und die wir nicht geschafft haben hinzukriegen, ist, ist Schuld möglicherweise ein neurotypisches Konstrukt? Wir haben in dieser Folge aber mal so die Grundlagen dazu geklärt. Und zwar hat Alex mich einfach mal gefragt, wie ich denn gewisse Sachen überhaupt verstehe, weil es ihm selber vielleicht nämlich so klar war. Ihr habt jetzt die Chance, mit Alex zusammen quasi mich nochmal zu befragen, also nochmal aus seiner Sicht quasi die Idee von Homofunktionales zu erforschen und zu erleben, und hat einige ganz gute Einwände auch gehabt und Hinweise, die das Ganze, glaube ich, rechts und links nochmal schön flankieren. Insofern erstmal viel Spaß bei dieser Episode und hoffentlich demnächst einem weiteren Talk mit mir und Alex. Ja, herzlich willkommen, lieber Alex. Wir haben es ja endlich wieder geschafft, und ich meine, es lag vor allem an mir, aber dass es so lange gedauert hat und jetzt sitzen wir endlich mal wieder zusammen. Ich hoffe, das schaffen wir noch öfters. Wir hatten gerade im Vorgespräch überlegt, über was wir uns heute vielleicht mal gemeinsam unterhalten könnten für diese Episode. Ideen hatten wir ja immer sehr viele. Und eigentlich haben wir gerade nett angefangen zu plaudern und ich wollte es gar nicht so sehr unterbrechen. Was hatte ich gerade gesagt?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dir nicht gelungen, das nicht zu unterbrechen. Ja, also danke, Matthias, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du gefragt hast, und ich mache das immer gerne. Aber ich habe tatsächlich kein starkes eigenes Thema mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt, sondern dein Vorschlag über was hast du nochmal gesagt?
Ja, genau. Warte mal, ich krieg's zusammen. Und zwar bin ich eingestiegen, dass ich gesagt habe, ist Schuld möglicherweise ein Konstrukt, was eigentlich eher in der jüngeren Zeit passiert ist. Also das im ganzen Kontext quasi homofunktional ist, der funktionierende Mensch, und wo wir dann auch so Schuldkonstrukte als ein ganz wichtiges Element sehen. Und dann kamen wir ein bisschen drauf, dass wir gesagt haben, was unterscheiden wir eigentlich zwischen früher und heute? Und das wollte ich gerade ein bisschen näher ausführen und habe dann gesagt, so, jetzt fangen wir mal richtig an mit der Aufnahme, damit wir die Zuhörer vielleicht mehr mitnehmen.
Ja, dann würde ich sogar noch einen Schritt zurückgehen und würde dich mal vorher bitten, mir zu erklären, was du unter homofunktional verstehst.
Genau, also was macht eigentlich den Menschen von heute aus, wonach wird er bewertet? Was ist seine wesentliche Eigenschaft, mit der er als Mensch überhaupt funktioniert, überleben kann? Was wird von ihm verlangt? Und funktional ist in dem Sinne, dass es halt einen größeren gesellschaftlichen Konstrukt gibt, in dem er funktionieren muss. Früher war es vielleicht, also wenn wir jetzt wirklich mal sehr weit zurückgehen, irgendwie vor 30.000 Jahren oder sowas, da war das Wesentliche eigentlich, er musste sich irgendwie fortpflanzen, das war wichtig. Er musste halt überleben grundsätzlich, das heißt sowas wie Nahrungsbeschaffung und für seine Sicherheit sorgen an irgendwelchen Stellen. Das waren wesentliche Dinge, die ihn evolutionär überhaupt ausgemacht haben, deswegen quasi seine Gene und so weiter halt überlebt haben oder er halt irgendwie bestehen konnte. Dann gab es schon auch ein soziales Umfeld wahrscheinlich. Das war aber halt vermutlich wesentlich kleiner. Und heute sehen wir halt was, dass es halt einen sehr großen, man könnte schon sagen, Organismus gibt. Die Gesellschaft, die Zivilisation, größere Städte mit Spezialisierung von einzelnen Berufsgruppen und dergleichen, in denen er aber halt als ein Element funktionieren muss. Und das kann auch möglicherweise ein vielleicht unbedeutend scheinendes Element zu sein oder was überhaupt nicht Spannendes und dergleichen, aber er muss da trotzdem drin funktionieren, in dem Punkt, den er halt da ja zugewiesen bekommt oder ja, wo er halt ein Plätzchen findet. Als Zahnrad im System funktionieren quasi, könnte man sagen.
Ich würde da mal eine Gegenthese aufmachen. Ist es nicht vielleicht eher so? Also ich versuche mir das jetzt vorzustellen, bin kein Historiker, also ich weiß es einfach nicht, aber ich versuche mir vorzustellen, wie das Leben in einem vielleicht nomadischen Stamm organisiert war oder in einem steinzeitlich organisierten Stamm, ob es nicht da viel mehr Anpassungsdruck und Homofunktionalität gab, da es im Prinzip nur wenig unterschiedliche Rollen überhaupt zu erfüllen gab. Also ich habe ja heutzutage breite Möglichkeiten, womit ich mich in meinem Leben beschäftigen will. Und ich denke mir, damals musste ich halt, dadurch, dass meine Bedürfnisse wesentlich basaler waren, beziehungsweise das Überleben eine größere Bedeutung hatte, war das, was ich den ganzen Tag gemacht habe, wahrscheinlich immer ungefähr das Gleiche. Und wahrscheinlich war es auch ungefähr immer das Gleiche, was alle anderen gemacht haben, stelle ich mir jetzt mal vor. Oder habe ich da einen falschen Begriff von homofunktional?
Ja, ich glaube, vielleicht ist auch der insofern eine gute Frage, die du stellst, weil ist die Formulierung wirklich sinnvoll oder ja, ist sie in sich verständlich und wahrscheinlich ist sie das nicht. Funktionalität kann man, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen haben. Der wesentliche Unterschied ist, damals warst du halt bestimmten Situationen ausgesetzt, aus denen du unmittelbar einen gewissen Handlungsdruck oder eine Handlungsidee entwickelt hast. Also du sehr nah an der Situation warst, sehr nah an deinem jeweiligen Kontext und der da bewirkt hat, was du dann tun musst oder nicht tun darfst oder wie du dich verhältst. Also es war quasi sehr unmittelbar. Heute haben wir halt eine sehr abstrakte Funktionalität, also wo du dich auf einer eher abstrakten Weise halt da irgendwie eingliedern musst, die nicht aus deinem originären, vielleicht auch emotionalen Bereich gespeist ist. Das heißt, ja, du musst jetzt hier arbeiten, damit du dann für deine Rente was tust, damit du dann hinten nicht verhungerst. Das ist halt sehr, sehr abstrakt. Trotzdem musst du in diesem System halt funktionieren. Insofern könnte man jetzt die Frage stellen, welchen besseren Begriff gibt's? Machst du mal mein ganzes Konzept hier kaputt gerade? Nein, aber es ist ja schön, dass du es hinterfragst, weil ja, das ist ja eine Frage, die vielleicht viele Leute haben, ja.
Meine Frage wäre, also ohne jetzt hier dich auseinandernehmen zu wollen, aber wenn du sagst, man muss im System funktionieren, dann wäre meine Frage, wer ist die Instanz, die das fordert? Also wer konkret in deinem Modell fordert die Anpassung?
Das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt. Du könntest sagen, das System bildet eine gewisse Umwelt. Und das System an sich ist in gewisser Form stoisch und nimmt auch nicht unbedingt auf dich viel Rücksicht. Ist insofern ein übermächtiges System. Also in völlig übertriebener Weise oder in stark ausgeprägten Weise hättest du sowas wie ein dystopen, sehr autoritären System. Wenn man irgendwelche dystopen Filme guckt oder dergleichen, also 1984 oder dergleichen, hast du auch ein System, in dem du funktionieren musst, was dich dazu zwingt. In einer abgeschwächten Form hast du das aber heute in unserer Gesellschaft eigentlich immer. Du kannst dir versuchen, einen Freiraum zu suchen, indem du sagst, du lebst halt wieder einöhig irgendwo, einsam als Einsiedler oder dergleichen. Das kannst du versuchen, das wäre quasi der Gegenentwurf dazu, dann musst du nicht in dem System funktionieren. Ansonsten bist du in einem System ausgesetzt, musst halt dich mit behördlichen Dingen auseinandersetzen, die halt sehr stoisch sind, die überhaupt nicht emotional, menschlich irgendwie auf dich reagieren. Normalerweise, du bist halt eine Nummer in diesem System. Entweder du funktionierst halt in diesen Prozessen oder du tust dir halt sehr schwer. Mhm.
Und würdest du dann sagen, dass das Erleben ein Gefühl von Unfreiheit ist? Oder was ist das, wie fühlt sich das an, diese Art Anpassungsdruck?
Ja, genau. Also du hast eine gewisse Form von Unfreiheit oder es bedroht zumindest potenziell eine gewisse Autonomie bei dir, die wäre anders natürlich durch andere Faktoren bedrängt, die aber sich sehr unmittelbar halt fühlen lassen quasi. Also wenn du halt früher in einer Situation warst, wo du sagen kannst, du frierst, dann war das ja was sehr Unmittelbares. Dann hattest du Drang, ein Feuer zu machen. Oder du hattest Hunger, dann musstest du halt was zu essen finden oder suchen. Es muss jetzt nicht immer unmittelbar in der Sekunde oder Minute sein. Es kann auch was sein, was dich generell halt begleitet über die Tage hinweg, dass du einfach merkst, du hast irgendwie zu wenig gegessen. Du musst wieder mal was irgendwo fangen oder dergleichen. Heute ist es halt sehr weniger unmittelbar. Das ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt, dass da sehr viel mehr Abstraktionsschichten dazwischen sind, die dich dann aber trotzdem halt bedrohen, diese Dinge. Und das Interessante ist, es gibt aus dem Autismusbereich gibt's was Großes, das nennt sich eben PDA. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hattest.
Nein.
Ist auch noch nichts, was ich in den Podcast bisher Episoden wirklich mal ausführlicher besprochen hatte. Kann man grob als eine Art Schutzreaktion ansehen, die aber gerade im Kontext mit Autismus sehr häufig vorkommt. Die ja Langform davon ist entweder originär pathological demand avoidance. Die bessere Formulierung davon ist eigentlich persistent drive for autonomy. Mhm. Also dass du quasi durch diese Umgebung oder dieses System, was dich halt bedrängt in deiner Autonomie und über deine Bedürfnisse oder deine Empfinden halt hinweggeht und dich zum Funktionieren da drin halt irgendwie zwängt, dass du dich dem versuchst, ein Stück weit entgegenzustellen, um halt deine Autonomie zu bewahren. Und diese Autonomiewahrung quasi in dir extrem wichtig ist.
Okay. Ich hätte folgende Frage dazu, weil ich den Grundansatz spannend finde. Wenn ich versuche das mal zu paraphrasieren, beziehungsweise ich frage dich mal was, ob ich dich richtig verstanden habe. Das heißt, deine Vorstellung ist jetzt, wenn man es geschichtlich sieht oder wenn man es kulturgeschichtlich sieht, so, dass der, nennen wir es mal in einem philosophischen Begriff, der Natur, der Mensch im Naturzustand, also der vorzivilisatorische Mensch, der freiere Mensch war, als der, der in der Zivilisation lebt. Kann man das so generell, ist das diese Pauschalisierung zulässig?
Ja, wahrscheinlich muss man den Freiheitsbegriff halt weiter ausdifferenzieren, weil ansonsten ist es halt angreifbar sicherlich, aber auf einer gewissen Ebene war er auf jeden Fall freier quasi. Er war natürlich Zwängen ausgesetzt, der Mensch früher, also die waren auch wesentlich erheblicher als heute. Es war jetzt nicht unbedingt angenehm und wie irgendwie so ein Urlaub oder sowas im Wellnessbereich, aber eine gewisse Art von Zwang hat damals so in der Form und Größenordnung und vor allem in dieser Unerbitterlichkeit halt nicht bestanden. Also so ein abstrakter Zwang eigentlich von außen, der nichts mit der jeweiligen Situation zu tun hat, in der du dich befindest. Das bürokratische System, könntest du auch sagen, was dem übergestülpt ist und was ja auch ein Eigenleben führt. Also wo vielleicht viele Leute, die dieses bürokratische System quasi auch erleben und alle sagen, ach, das ist ja ganz furchtbar alles. Und man könnte sagen, wenn wir alle aufhören, zusammen irgendwie dieses bürokratische System irgendwie zu betreiben quasi, dann existiert es in dem Moment nicht mehr. Aber wir fahren trotzdem damit fort, obwohl wir uns da drin schwer tun, weil es für uns halt eine abstrakte Bedeutung hat halt. Also das System an sich hat halt ein gewisses Eigenleben, was aber wiederum auch unsere Zivilisation, unsere Gesellschaft, wie wir sie halt heute so kennen und auf eine gewisse Weise auch trotzdem wertschätzen, halt am Leben hält.
Ja. Ja, was ich interessant finde an der Idee oder an dem Gedanken ist, dass ja zumindest in der moderneren, und ich meine jetzt mit modern meine ich so in den letzten 200, 300, 400 Jahren, ja die philosophische Grundströmung vorgeherrscht hat, dass der Weg, dass Zivilisation, wie wir sie verstehen, der Weg in die Freiheit des Menschen ist. Das heißt, die Idee war, ihn zu befreien von feudalen Systemen, in welcher Form auch immer. Also ob das jetzt ein Häuptling ist oder ein König oder was weiß ich was, ja, oder auch ein religiös motiviertes, nennen wir mal es hierarchisches System, hin zu einem System, das absichtlich bürokratisch insofern ausgerichtet ist, als es gleichwertig mit allen Menschen umgeht, sozusagen im Idealfall, und dir damit die Freiheit gibt, deine Persönlichkeit tatsächlich auszuleben, indem du erstens nicht von den Zwängen zu verhungern umgeben bist, indem du sicher bist, also durch eine staatliche, nenn es einen Polizeiapparat oder was auch immer, dass du keine Angst haben musst, dich zu bewegen im Freien, und dass du dementsprechend die Freiheiten, man würde sagen, auf der Bedürfnispyramide weiter oben zu den Möglichkeiten kommen kannst, die Ich-Bedürfnisse und die Selbstverwirklichung, damit mehr Zeit und mehr Raum dafür da ist, weil die unteren Bedürfnisse durch die zivilisatorischen Stufen abgedeckt sind. Das ist so ein Gedankengang, der aus der Französischen Revolution und davor kommend ja auch letztendlich diesen Weg in die Freiheit. Der Weg in die Freiheit ist in die Vernunft, ist die vernünftige Wirklichkeit. Und die vernünftige Wirklichkeit ist letztendlich die ein oder andere Form von republikanischem Staat, wenn man so will. Ne? Und dem entgegen gab es ja immer die Bewegung der Romantik, die Bewegung, die jetzt zum Beispiel philosophisch bei Nietzsche beheimatet ist, wo genau die gegenteilige Formulierung zu finden ist, die ich jetzt bei dir so ein bisschen raushöre, dass es eine Art abstrakte Bedrohung durch dieses staatliche System gibt, also eine Art Einschränkung der eigentlichen Freiheit des Menschen, die eigentlich eine natürlich künstlerisch expressive ist, und die wird sozusagen durch dieses System eingeschränkt. Und um jetzt diesen Vortrag da zu beenden, worum es mir eigentlich geht, ist, würdest du dem zustimmen? Also würdest du aus deiner Gefühlslage heraus sagen, du würdest im Zweifel auf die Sicherheiten der Zivilisation verzichten, um die Freiheiten, so wie du sie verstehst, zurückzubekommen? Oder würdest du sagen, man muss eigentlich die Sicherheiten, die die Zivilisation bietet, bewahren und nur einen anderen Weg finden, darin die Freiheiten stärker wieder zu entkoppeln oder wieder freizulassen sozusagen?
Ich glaube, erstmal ist es nur so die Erkenntnis, dass es halt unterschiedliche Konstrukte gibt und, oder um da vielleicht nochmal anzusetzen, du hast ja im Prinzip verglichen, dass man sagt, also sowas wie Französische Revolution war eine gewisse Befreiung, wo man sagen kann, ja, das ging halt schon mehr in eine Richtung, dich von gewissen Dingen wieder zu befreien, aber das ist vielleicht schon vor diesem ganzen System, also auch vor dem, wo wir wirklich schriftliche Aufzeichnungen haben und das wirklich gut und ganz sicher detailliert aufschlüsseln könnten, dass es auch schon davor aber vielleicht ein ganz anderes Konstrukt gab, was ganz anders funktioniert hat, was vor allem ohne Hierarchien weitgehend funktioniert hat, also was die gar nicht so gebraucht hat aufgrund dieser kleinen Gruppen und einer großen Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Leute, also einer proaktiven Verantwortungsgefühls jedes Gruppenmitglieds gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern. Was du heute noch verstärkt zeigen kannst oder findest im neurodivergenten Bereich, wo du sagst, das war vielleicht halt andersrum organisiert. Das ist quasi nicht durch einen äußeren Zwang, durch äußere Vorgaben und Bestrafungen und Reglementierungen getrieben gewesen, wie wir es ja heute oft erleben, dass man sagt, ja, dass jemand arbeitet, dazu muss er gezwungen werden, weil ansonsten sind die Leute doch faul. Das ist ja so eine Denkweise, die wir heute oft haben. Aber man muss dazu halt auch sagen, das ist ja auch heute nur ein Teil der Betrachtung und spricht vielleicht eher über die Leute sogar, die halt sowas formulieren, dass sie sagen können, sie funktionieren vielleicht in sich so. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass jemand aus Eigenantrieb irgendwas macht. Und dann hast du gerade im künstlerischen Bereich oder gerade im Sozialbereich oft halt Leute, die für wenig Geld oder sogar ohne Aussicht auf große Hierarchie, Geld oder sonst was, sehr viel Arbeit in was reinstecken und sagen kann, was treibt die denn dann an, wenn das Konstrukt, du musst die Leute zwingen und so weiter, dann eigentlich richtig ist. Also wo jemand bereit ist, quasi Abstriche bei Geld und bei Status und so weiter ja hinzunehmen, um trotzdem etwas zu machen, was sich für ihn sinnvoll und motivierend halt anfühlt.
Ja, aber da würde ich jetzt mal kurz reingehen an der Stelle, weil ja, diese Leute gibt es. Und meine Frage wäre, kann es die auch in archaischen Systemen geben?
Klar.
Also wie werden die Grundbedürfnisse dieser Menschen gestillt? In einem, also angenommen, ich habe einen Stamm von 50 Leuten und einer von denen hat einfach richtig Bock, nur Höhlenmalerei zu machen. Der möchte eigentlich nicht jagen gehen, der möchte eigentlich auch nicht sammeln gehen, der möchte auch kein Brot backen oder sich um die Kinder kümmern. Der kann richtig gut malen und ist eigentlich auch der Meinung, er ist auch bereit, dafür weniger Essen zu akzeptieren und von mir aus, dass er unverheiratet bleibt, aber er möchte bitte gerne die Möglichkeit haben, ungezwungen hier seinen Ideen nachgehen zu können. Hältst du das für ein realistisches Szenario in so einem, nehmen wir es mal ein Gedankenexperiment in deinem Fall, weil wie diese Systeme wirklich organisiert sind, weiß ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, was du meinst. Ist das realistischer in einem, sagen wir mal, tribalen Umfeld oder ist es realistischer in einem zivilisatorischen Umfeld, dass diese Menschen existieren können mit dieser Bedürfnisstruktur?
Ich glaube, da sind mehrere Mechanismen zugange. Also was halt bei uns in größeren Gesellschaften oder auch mit Bildung von größeren Städten hat, das war halt eine stärkere Spezialisierung. Die war vorher in den kleineren Gruppen nicht so stark möglich. Da warst du halt eher Generalist. oder notwendigerweise eher Generalist. Insofern ist es von der Seite eher damals schlechter möglich gewesen. Auf der anderen Seite sind solche Konstrukte aber, denke ich, sehr wohl möglich gewesen, wenn du davon ausgehst, dass es halt einfach andere Regelungs- und Steuerungsmechanismen gab, dass eher jemand, der sowas gemacht hat, auch durchaus ein gutes Gespür dafür hatte, wie es der Gruppe insgesamt ging und den anderen und sich auch von sich aus orientiert hätte oder auch gut motiviert hätte dafür, das zu tun, was halt auch für die Gesamtgruppe oder für andere halt wichtig ist. Das heißt, wenn er halt merkt, irgendwie die Höhlenmalerei ist zwar ganz nett, aber wir verhungern gerade, dann wäre, glaube ich, ein großer Impuls in ihm auch da gewesen, einfach zu sagen, ja, wir müssen jetzt halt andere Sachen machen. Also es gibt einen direkten Zwang quasi. Ich habe ein inneres Bedürfnis quasi, proaktiv aus mir etwas anderes zu machen. Und diese Mechanismen, die ihn halt auch zur Höhlenmalerei oder zu anderen Dingen bringen, wären zwar schon da gewesen, wären aber sehr stark aus ihm selber heraus halt auch wieder unterdrückt worden. Oder eben im Zwiegespräch mit der Gruppe, wo er auch mitbekommt halt, wie geht's den anderen, wie sehen die anderen das, finden die es gut, was er da macht, bringt das was für die Gruppe und dergleichen.
Okay, das heißt, vielleicht habe ich das dann wirklich mal so richtiger verstehen. Das heißt, du bist der Meinung, dass eine bürokratische Gesellschaft, beziehungsweise eine, die so einen, nennen wir es abstrakten Zwang ausübt auf die Menschen, ja, dass die verhindert, dass die Leute ihren natürlichen Umgang mit ihren Bedürfnissen und auch ihren natürlichen sozialen Umgang nicht ausführen können oder nicht tun, der aber eigentlich funktionieren würde und damit sozusagen auch eine Art Selbststeuerungssystem sich stabil ausbilden könnte. Das ist die ganze Bürokratie, den wir gar nicht brauchen.
Naja, wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt. Ich glaube, da waren wir vorhin so ein bisschen, wo ich gemeint habe, naja, es gibt halt, also ein Kernpunkt dieser gesamten Überlegungen ist, dass es eben vor etwa 12.000 Jahren mit der Neolithischen Revolution, also Jungsteinzeit, Sesshaftwerdung und so weiter, halt eine starke Veränderung des Menschen gab. Und letztlich die Idee mit diesem Homo Funktionalis ist eigentlich, dass man sagt, naja, was ist eigentlich die Unterscheidung zwischen dem Menschen, der davor als Wildbeuter und nomadisch und so weiter gelebt hat und dem Menschen, der danach quasi sesshaft gelebt hat? Da gibt es keine gute sprachliche Unterscheidung. Also man sagt halt, ja, Wildbeuter und Sesshafte und so weiter, aber das ist aus meiner Sicht halt eine sehr fundamentale Veränderung, die sich da ergeben hat, die zu wenig, glaube ich, gesehen wird oder unterschätzt wird an der Stelle. Und klar, also wir tun uns, glaube ich, schwer damit, das global zu sehen, weil das an verschiedenen Teilen auf der Welt vielleicht ähnliche oder leicht unterschiedliche Entwicklungen gab. Aber wenn man es jetzt mal so für Europa anschaut, gerade mit, also wo in Anatolien ja die so die ersten Ausgrabungen, die wir so kennen, irgendwie, also auch nach heutigen Maßstäben, mag sein, dass wir da vielleicht noch mal was Älteres finden, aber die so vor 12.000 Jahren eben halt dort Tempelanlagen gebaut haben. Und man heute davon ausgeht, dass dort halt die Sesshaftwerdung eigentlich so begonnen hat, durch den Bau der Tempelanlagen wahrscheinlich sogar. Also dass quasi die Tempelanlage eher, also zumindest mitbedingt hat, dass die Leute sesshaft geworden sind, weil sie ansonsten so ein langes, großes Projekt da nicht hingekriegt hätten und entsprechend dort auch Ackerbau betrieben haben, um diese vielen Leute dann halt irgendwie zu ernähren und das überhaupt erst Sinn gemacht hat, wenn du länger dort geblieben bist. Also dass auf vielen verschiedenen Ebenen so eine Art Koevolution war, also die sich parallel von verschiedenen Richtungen her gegenseitig getrieben hat, auch genetisch. Und das ist so der entscheidende Punkt, dass es dort wahrscheinlich einen starken genetischen Wandel gab zwischen den Wildbeutern und deren Passung, also wie die funktioniert haben letztlich in ihren sozialen Strukturen und in, ja, wie sie einfach gelebt haben und dem, wie dann danach quasi in Großstädten und größeren Zivilisationen auch mit Tempelanlagen und dergleichen, die ja sehr abstrakt sind. Also wozu brauchst du einen Tempel? Also das ist ja keine unmittelbare Sache. Aber das halt auch mit hierarchischen Strukturen einherging und dann eben auch eine Notwendigkeit, weil in dieser neuen großen Struktur diese alten sozialen Strukturen nicht mehr funktioniert haben. Erstens die Gruppe zu groß, die Leute kennen sich nicht persönlich, die empfinden keine persönliche Verantwortung mehr füreinander, beziehungsweise vielleicht auch nochmal eine stärkere Entkopplung von diesen unmittelbaren Wahrnehmungen, wie du sie wahrscheinlich bei den Wildbeutern noch hattest. Also diesen direkten Bezug zu deinem Kontext, zu deinem sozialen Umfeld und so weiter, der wahrscheinlich ein Stück weit verloren gegangen ist, um überhaupt erst in solchen größeren Strukturen dann sich abstrakten Zielen zuwenden zu können. Also da wurden wahrscheinlich, zum Teil kann man das zeigen auch, wirklich in Experimenten, beziehungsweise auch in der Forschung, wenn du mit Gehirnscans und Gehirnstrukturen die anguckst, da sind gewisse Verknüpfungen sind weniger stark vorhanden. Nur geht man heute halt davon aus, dass das das Normale ist, dass es weniger stark vorhanden ist. Und bei anderen ist es halt zu stark verknüpft oder beeinflusst sich zu stark. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Modelle eigentlich. Und neurotypische sind halt an einigen Stellen halt von ihren Gehirnstrukturen und Mechanismen stärker entkoppelt eigentlich. So, aber nachdem diese Entkopplung halt da war, hast du dann halt ersatzweise andere Sachen gebraucht. Also es wurden andere Sachen möglich, es wurden aber auch andere Sachen gebraucht. Und du hast sowas wie Hierarchie gebraucht, du hast sowas wie äußeren Zwang gebraucht, Regeln, also abstrakte Regeln im Prinzip, die man halt aufstellt, die diese natürlichen, sehr nah an deinen Bedürfnissen und deinen persönlichen Empfinden gelagerten Verantwortungsbereiche halt ersetzt haben.
Darf ich dich kurz verständnismäßig unterbrechen? Du hast gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, neurotypische Menschen haben sich entkoppelt. Von was entkoppelt?
Ja, du könntest vielleicht sagen, so von einer emotional-körperlichen Ebene stärker entkoppelt, von diesem Unmittelbaren, also wie dich eine Situation direkt betrifft und beeinflusst. Dass du sagen kannst, heute ist das Wetter schlecht, heute fühle ich mich nicht so oder sonst was, jetzt gehe ich halt nicht zur Arbeit, sag ich jetzt mal. Das wäre heute in unserer Gesellschaft jetzt schwer vorstellbar. Da musst du halt funktionieren eben nach einem bestimmten Schema. Wäre aber originär nicht unbedingt das gewesen, wie du es vielleicht früher bei den Wildbeutern hattest, die sich schon ein Stück weit erlauben konnten, auf solche Dinge auch einfach einzugehen, bei denen das vielleicht aber auch noch wichtiger war, zu sagen, heute ist das Wetter schlecht, heute bleiben wir in der Höhle. Jetzt gucken wir morgen wieder. Und wenn es dann immer noch schlecht ist oder sowas, irgendwann müssen wir raus, weil da ist der Hunger das Überwiegende. Alles Faktoren, die wir heute kaum noch so direkt halt wahrnehmen. Heute richten wir uns nach viel abstrakteren Sachen. Damit das überhaupt möglich ist, musstest du aber gewisse Bereiche in deinem Gehirn entkoppeln, weil das Gehirn dich sonst eigentlich davon abhält, solche Dinge zu tun.
Okay, das heißt, und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass man den Bogen mal, den argumentativen Bogen zu dem Thema Neurodivergenz findet, beziehungsweise neurotypisch. Das heißt, wenn du sprichst von gesellschaftlichen Strukturen vor einer Zivilisation und Vergleiche anstellst, machst du damit einen Vergleich auf zwischen Umgebungen, die Neurodivergenz eher abbilden oder Neurodivergenz besser entgegenkommen und Strukturen, die das nicht so tun. Das genau. Ist das Argument, um das es geht in dem Fall.
Genau, das ist das Argument.
Okay. Und das heißt, du würdest sagen, dass das unmittelbare Leben, das Leben, das unmittelbare auch von den Sinnen beeinflusst ist, wenn ich dich richtig verstehe. Das heißt, ich habe eine direktere Wahrnehmung meiner Umgebung und reagiere direkter auf das, was wirklich Sache ist um mich herum.
Aber auch in dir natürlich.
Also aber auch in mir, genau. Ja. Ich habe vielleicht eine stärkere Resonanzbeziehung von innen und außen, ja, in diesen Situationen. Das würdest du sagen, ist etwas, was dem neurodivergenten Menschen näher ist oder was er in seinem Leben hat. Und diese Art Existenz ist in einer vorzivilisatorischen besser realisiert oder praktischer realisiert.
Das sind zumindest viele Eigenschaften dabei, die halt dort viel stärker zum Zuge kommen, viel notwendiger sind, eine viel bessere Passung bieten. Während du halt in der heutigen Welt, unserer heutigen großen Zivilisation halt das Problem hast, dass du mit solchen, wenn du sehr nah mit deinen Gefühlen verkoppelt bist und so weiter, du halt als nicht funktional giltst. Also du hast ja vielleicht Impulskontrollstörungen, nennt man das dann irgendwie, indem du sehr emotional immer auf alles reagierst irgendwie. Indem du Schwankungen hast in deinen Stimmungen und so weiter, wo ich sagen kann, naja, du bist halt einfach nah an vielen Dingen, die du hast, die sind halt nicht abstrakt irgendwo auf dem Papier vorher geplant und gemacht oder sowas, sondern die passieren da halt einfach. Und dafür ist das System aber nicht ausgelegt. Das ist recht stoisch und sagt halt, nö, wieso? Hier ist ein Plan, Montag bis Freitag wird gearbeitet von so und so viel bis so und so viel Uhr. Und danach müssen sie hier ihr Kind abholen um diese Uhrzeit, egal wie das Wetter ist oder sonst was. Das nimmt ja auf alles keine Rücksicht eigentlich. Das ist ganz anders organisiert, nach ganz anderen Maßstäben. Und um da drin funktionieren zu können, musst du dich halt ein Stück weit entkoppeln von diesen Sachen. Und die Fähigkeit, das zu tun, ist halt aus der doch recht fundierten Hypothese heraus halt wirklich mit dieser Sesshaftwerdung halt auch gekommen, dass du sagen kannst, in diesen größeren Strukturen hast du andere Systematiken gebraucht, um halt mit so vielen Leuten zusammen schlagkräftig funktionieren zu können. Da kannst du nicht mehr auf die Befindlichkeiten von sehr vielen Leuten. Das ist zu viel Grundrauschen oder zu viel Overhead, den du da leisten müsstest, um das immer zu koordinieren und zu machen vielleicht. Oder zumindest haben wir nichts Besseres gefunden. Also hat sich halt diese sehr abstrakte Steuerung entwickelt und die Menschen haben sich daran angepasst, halt sich stärker zu entkoppeln. um sich an diese abstrakte äußere Steuerung halt stärker anheften zu können, weniger aus dieser inneren, sensorischen und eigengefühlten Steuerung halt herauszuleben.
Jetzt verstehe ich viel besser, was du eigentlich gemeint hast ursprünglich. Weil mein Gedankengang war eher neurotypischer. Also ich habe den Begriff der Freiheit oder den Begriff, was eine Handlungsfreiheit allgemein bedeutet, nicht in den Kontext gesetzt von Neurodivergenz jetzt, in meinen Gedanken. Das heißt, gut finde ich, dass du das jetzt nochmal erklärt hast und dass du auch zurückgekommen bist bei dem Beispiel auf die Begriffe Neurodivergenz und neurotypisch, weil damit wird das Argument, finde ich, viel klarer. Was ich trotzdem mal so in den Raum werfen würde, ist, ich bin nicht so ein, schon gar kein theoretischer Spezialist der Neurodivergenz. Ich kenne sie in der Praxis ganz gut. Aber meine Frage wäre schon, oder mein Eindruck ist schon der, dass es möglich ist, dass du recht hast, dass sozusagen Neurodivergenz eine unmittelbarere Welterfahrung mit sich bringt und dementsprechend eine individuellere Reaktion auf die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Situation mitbringen würde. Aber meine These wäre, dass ein derartiges Ausgesetztsein auch der Welt und den Umwelteinflüssen oder der Situation auch gerade neurodivergente Menschen leicht überfordern würde, denke ich. Und dann häufigen Situationen bringen könnte, die ihnen viel mehr Stress verursachen, viel mehr Angstzustände unter Umständen verursachen, als wenn sie in einem relativ berechenbaren Raum, der vielleicht nicht immer genau ihren Bedürfnissen entspricht, aber auf den sie sich verlassen können, ihre Grundbedürfnisse erfüllt bekommen. Und erst über den hinaus dann diese Bedürfnisse nach der freien Entfaltung sich ergeben. Also das mag nicht stimmen, das ist vielleicht völliger Blödsinn. Aber ich gehe da jetzt mehr auf den Gedanken von Kindern oder von jungen neurodivergenten Menschen, wo ich schon oft die Erfahrung habe, dass ein großes Bedürfnis nach Verlässlichkeit unabhängig von ihrer Befindlichkeit da ist. Also sie wollen schon, dass die Dinge geordnet und so sind, damit sie darauf zugreifen können, weil wenn sie das brauchen, um sich zu regulieren. Wenn alles in einem gewissen Resonanzraum zu ihrem eigenen Befinden wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze in eine Spirale mündet, die möglicherweise am Ende kein angenehmes Gefühl hinterlässt. Aber es ist vielleicht A, eine Frage vom Alter, B, auch eine Frage von der einzelnen Person. Aber das wäre was mir dazu so spontan in den Sinn kommt.
Ich glaube, das ist insofern komplex, als dass das, was wir heute unter Neurodivergenz sehen, natürlich schon wahrscheinlich eine gewisse oder vielleicht auch sehr starke Überlappung hatte mit dem, was wir aus der Wildbeuterzeit vielleicht auch mitbringen, aber nicht zwingend eins zu eins das Gleiche ist. Und da auch viele verschiedene Varianten wiederum noch mal drin existieren, wo es schon sein kann natürlich. Also da hast du recht, dass vielleicht einige von diesen Ausprägungen, die wir heute erleben, vielleicht damals als Wildbeuter auch nicht funktioniert hätten. Das kann sein, ja. Also das ist, glaube ich, da mischen sich verschiedene Aspekte. Es geht mir so von einer großen Tendenz her, aus der ich meistens argumentiere oder die sich so abzeichnet, das heißt so ein statistisches Mittel und echt viele Details und so weiter abgeschliffen und weggelassen und so weiter. Also eine nicht so detaillierte Betrachtung, wie man es vielleicht um alles erklären zu können, da wiederum bräuchte. Aber trotzdem die Frage, inwiefern diese von dir beschriebene Zustände, also der Überlastung, Überreizung, oder was hattest du noch gesagt?
Ja, Überlastung, Überreizung ist ein schönes Wort, das habe ich nicht gesagt, aber das passt gut.
Also das ist ja oft auch das, was man wirklich sagt, also es kommt bei ADS vor, aber insbesondere auch bei Autismus, das ist ein häufiges Ding, was höchstwahrscheinlich auch aus einer sehr viel detaillierteren, stärkeren Wahrnehmung kommt, also auch gerade deiner Umwelt oder anderen Menschen oder sowas gegenüber. Jetzt muss man sich aber halt mal angucken, naja, was sind alles Faktoren quasi, die wir heute in unserer Zivilisation haben? Also wie komplex ist die denn quasi eigentlich im Gegensatz zu dem, was du früher vielleicht hattest, wenn du da halt als Wildbeuter irgendwo, ich sag mal, in der Mühle gesessen bist und deine paar hundert Hektar da vielleicht irgendwie bestreift hast, also bewandert hast und so weiter. Das war ja vergleichsweise langweilig eigentlich oder überschaubar. Natürlich gab es da auch Überraschungsmomente, aber für die hattest du dann vielleicht eher Kapazität wieder, weil du gesagt hast, das meiste war eigentlich so vergleichsweise reizarm, dass du dann für diese einzelnen Überraschungen und so weiter schon noch Kapazität hattest. Nur wir heute halt in einer ständigen Überlastung leben, insbesondere wenn du halt so viele Dinge halt ständig aufnimmst, so viele Menschen ständig begreifst. Also viele Autisten sagen halt auch, also ein Raum mit 30 Leuten oder sowas, das überfordert sie. Das sind so komplexe, verschiedene Sachen, die sie von den 30 Leuten mir reichen schon 2 oder 3 Leute irgendwie. Oder was du auch bei Kindern ja siehst irgendwie, also typische Schilderung ist, autistische Kinder, die gut damit klarkommen, wenn sie mit einzelnen anderen Kindern spielen und dann kommen da aber 3, 4 weitere dazu und dann gehen sie raus, setzen sich irgendwo in die Ecke, weil sie sagen, ist zu viel, ist too much, zu komplex an der Stelle. Woran du halt auch merkst, nee, grundsätzlich sind diese Fähigkeiten schon da, aber es ist einfach in dieser Masse, in dieser Ansammlung und Ballung, wie du sie gerade auch in Städten hast, oft halt zu viel. Und wir eine Tendenz dazu haben, dass wenn wir draußen im Grün sind, also sehr viele Menschen, alle oder vielleicht alle mehr oder weniger, wirklich eher eine Entlastung spüren eigentlich. Das ist eher ein Umfeld, draußen im Wald spazieren zu gehen und so weiter, mit dem wir besser klarkommen, weil wir einfach aufgrund von unserer ganzen Prägung, unseren ganzen Eigenschaften und so weiter dafür besser gemacht sind. Und so eine Stadt eigentlich ein atypischer Lebensraum ist. Also das ist zu kurz quasi, dass es die gibt in der Menschheitsgeschichte, dass wir da schon 100%ig darauf angepasst haben. Also es ist eine gewisse Überlastung eigentlich da, aber die kannst du natürlich auch dadurch ausschalten, dass du sagst, du filterst es stärker. Du drosselst einfach quasi, was da reinkommt. Du nimmst einen Großteil davon einfach gar nicht wahr. Also man könnte auch sagen, jetzt ein bisschen überspitzt, Neurotypische gehen ein bisschen mit Scheuklappen halt durch die Gegend, damit sie das halt irgendwie gut ertragen, ersparen sich dabei aber halt diese Komplexität und kommen dann auf der Ebene einigermaßen gut mit klar. Neurodivergente tendieren eher dazu, irgendwie alles in ihrer ganzen Vielfalt wahrzunehmen, wie sie es vielleicht früher im Wald auch hätten, aber sind halt nicht drauf angepasst auf diese Art von Sachen. Das heißt, haben einfach eine wahnsinnig hohe Verarbeitungslast die ganze Zeit zu tragen, sind dann halt immer am Rande dessen, was sie halt packen und kommen dann halt leichter in solche Überlastungssituationen und Meltdown, Shutdown und so weiter. Mhm. Also das wäre so die grobe Richtung, in die man da gehen kann. Das heißt, ja, es ist weder eindeutig zu sagen, quasi, ob das dann früher für Neurodivergente in jeglicher Ausprägung, wie wir sie heute sehen, easy gewesen wäre als Wildbeuter. Aber so von der Tendenz her kann man sich durchaus mit diesen Sachen, was ich geschrieben habe, vorstellen, dass es schon relativ gut möglich war oder sie besser dafür angepasst waren, vielleicht als neurotypische.
Ja. Ja, ich finde, also den Argumenten kann ich gut folgen. Das heißt, was könnte man dann daraus mitnehmen für das eigene Leben, sage ich mal, wenn ich, das heißt, die Überforderung oder die Überreizung, die ja häufig zur Neurodivergenz dazugehört, ist das etwas, oder wenn ich richtig verstanden habe, ist das nicht immanent nachteilig, sondern es hängt eben davon ab, ob der Lebensraum, ob man Vorteile daraus ziehen kann in einem bestimmten Lebensraum oder in einer bestimmten Situation. Und wenn der Lebensraum dem nicht angepasst ist, wird es halt zunehmend schwieriger sozusagen. Und die komplexen zivilisatorischen Konstrukte, in denen wir leben, sind dafür nicht geeignet. Das habe ich verstanden. Das kann ich nachvollziehen, was du sagst.
Genau, und dadurch hast du halt aber halt unterschiedliche, ich glaube, von der Tendenz her kann es für alle Menschen mehr oder weniger belastend sein, aber es gibt halt Menschen, die tun sich halt wesentlich früher schwer damit. Es gibt auch das schöne Konstrukt des Canary Codes, also das ist der Kanarienvögel, also als Sinnbild dafür. Früher hatte man in den Bergminen eine Stollen halt so Kanarienvögel dabei, die halt letztlich als erstes halt vom Stangerl gefallen sind, wenn halt irgendwo giftige Gase unterwegs waren oder so. Und so ähnlich kann man das vielleicht bei Neurodivergenten halt auch sehen, wenn du die halt irgendwie im Unternehmen hast oder in einer Gruppe dabei hast oder so. Das sind die sich als erstes halt schwer tun. Und du kannst einfach davon ableiten, wenn die sich schwer tun, dann habe ich halt ein grundsätzliches Konstruktionsproblem eigentlich irgendwo drin. Das heißt, einfach zu sagen, naja, die passen da halt nicht rein, löst mein Problem nicht unbedingt, weil danach sind es halt dann andere, die das Problem kriegen und die merken es halt nur zuerst. Und insofern kannst du unter Umständen sogar davon profitieren, indem du sagst, das sind halt besonders fein quasi da drin halt da Probleme zu kriegen.
Du meinst, sie haben einfach feinere Antennen und wenn irgendwas strukturell nicht richtig funktioniert, dann merkst du es zuerst bei neurodiversen Leuten.
Genau, zumindest bei gewissen Aspekten. Das heißt nicht, dass sie alle Aspekte, es gibt auch andere Sachen, die vielleicht neurotypischen wiederum sehr schwer fallen, die Neurodivergente kommen aber mit gut klar. Es deckt nicht universell alles ab, aber gewisse Aspekte deckt das sicherlich ab, die dann auch neurotypischen schwer fallen können irgendwann, wenn sie zu krass sind, ja.
Was wäre das zum Beispiel? Was sind Situationen, die neurodivergenten Leuten leichter fallen oder die, in denen sie sich wohler fühlen und neurotypische Leute eher nicht?
Ich glaube tatsächlich, wenn du Arbeit oder Herausforderungen hast, die eine gewisse Komplexität haben, wo du halt nicht Sachen stoisch irgendwie wieder reproduzierst, sondern wenn du wirklich halt Sachen sehr ja neuartig immer wieder entwickeln kannst. Das ist das eine genotypische, halt, die sich damit eher schwer tun, die sagen, oh Gott, ich will meine Routine haben, irgendwie, was ist das neue Zeug, ich will das gar nicht so tief verstehen. Sag mir einfach, was hinten bei rauskommt, bitte. Und einige Neurodivergente zumindest, also es gilt nicht zwingend für alle, aber einige Neurodivergente halt sagen, ja, ist doch geil. Also hier irgendwas, wo ich einen Sinn drin sehe vielleicht, aber was ich irgendwie, was Spannendes, was ich entwickeln kann, was eine gewisse Tiefe hat, die ich begreifen kann irgendwie an der Sache, wo es nicht darum geht, irgendwas zu machen, weil man es halt so macht, sondern wo ich irgendwie sagen kann, hey, guck mal, hier können wir was, hier haben wir Entfaltungspotenzial, Kreativität, Problemlösen, neue Dinge entwickeln. Also das sind Sachen, die Neurodivergenten, also zumindest einigen, deutlich leichter fallen, weil sie halt intrinsische Motivation halt auslösen. Oder halt für andere da sein. Also deswegen hast du im sozialen Bereich halt auch deutlich mehr davon. Wir neurotypische vielleicht sagen, Gott, haben wir keinen Bock drauf, irgendwie hier die Sachen und so weiter. Und es geht mir eh alles auf den Keks, ich muss mal Geld haben. Nächstes Mal, da brauchst du dann vielleicht einen äußeren Zwang halt, dass du sagen kannst, ja, du musst aber was machen, damit du dein Geld verdienst, damit du dir halt deine PlayStation kaufen kannst. Dann deswegen wirst du quasi darüber gezwungen. Und der Neurodivergente, zumindest auch wieder einige davon halt, zumindest sagen halt, ja, aber das ist so erfüllend quasi, dafür andere da zu sein und da was zu machen und die sich schwer tun und so weiter. Das motiviert mich intrinsisch halt stark, deswegen funktioniere ich da halt besser. Wären so Beispiele quasi, die so sein könnten.
Tja, gut.
So, dann haben wir alle Fragen beantwortet.
Ich fand das jetzt ich fand das ganz toll. Also mir ist aufgefallen, dass ich anfangs überhaupt nicht verstanden habe, was du mir eigentlich sagen willst. Das ist mir bewusst geworden und durch das Nachfragen ist mir jetzt im Schluss klar geworden, worum es dir eigentlich ging. Und das ist mir am Anfang nicht so bewusst gewesen.
Ja, ich glaube, wir müssen das öfters machen einfach, weil ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass ich eine gewisse Idee inzwischen davon habe, wie Sachen irgendwie halt zusammenkonstruiert sind. Und erst durch das Nachfragen wird aber deutlich, wo quasi noch die Schwachstellen oder ja die fehlenden Erklärungen quasi liegen.
Ja, ich würde gar nicht von Schwachstellen sprechen, sondern der Anknüpfungspunkt, was mir nicht klar war anfangs, war, dass du im Prinzip von Neurodivergenz sprichst.
Ja.
Okay. Also mir war nicht klar, dass ich dachte, du sprichst von Freiheit, Zivilisation, von Menschheits- und kulturellen Entwicklungen, von philosophischen Themen. Aber was du eigentlich gemacht hast, war, du hast aus dem Blick von Neurodivergenz versucht zu erklären oder versucht darzustellen, wo das Problem mit zivilisatorischen Konstruktionen ist und warum du in dem archaischen System den Neurodivergenten vielleicht besser aufgehoben siehst. Für mich ist mein erster Reflex, ist das ein Naturzustand, auch wenn er nur ein Gedankenexperiment ist, keinen Vorteil bringt. Das ist mein erster Reflex. Und man müsste mich sehr, sehr gut davon überzeugen, dass ein Leben weiter unten in der Bedürfnispyramide einem Leben weiter oben vorzuziehen ist. Wenn ich meine eigene Dispositionen anschaue, sage ich, für mich trifft das nicht zu. Ich möchte auf keinen Fall in Situationen kommen, wo ich mich mit meinem mit der untersten und unter darüberliegenden Stufe der Bedürfnispyramide herumschlagen muss, sondern ich möchte gerne leben auf den zwei obersten Stufen, wenn möglich, oder auf den drei obersten Stufen. Ich möchte mich gerne um meine sozialen Strukturen kümmern können, um meine Ich-Bedürfnisse und also in Form von Anerkennung und um meine Selbstverwirklichungsthemen. Und ich möchte mich nicht darum kümmern müssen, wo kommt mein Essen her und kann ich meine Wohnung heizen. Wenn ich mich aber jetzt in einen Zustand denke, der sozusagen ein Wildbeuterzustand, dann wird mir das nicht gefallen. Also das wäre meine erste Reaktion. Aber das ist eben nicht, das berücksichtigt nicht die Perspektive, die du eingenommen hast in deiner Argumentation. Wenn man das macht, dann zeigt sich natürlich ein anderes Bild.
Ich meine, ein Problem, was wir immer haben, ist, wenn wir gewisse Sachen haben, die sich gut anfühlen und wir haben uns dann wie gewöhnt und man nimmt die jetzt dann weg, dann fühlt sich das immer erstmal schlecht an. Also das ist ja genau dieses Empfinden von Unglück, dieser Wechsel eigentlich. Die Frage ist, ob es sich auf Dauer dann auch so darstellt quasi.
Ja.
Also wenn du dich dran gewöhnt hast wiederum, ob dir dann immer noch substanziell was fehlt, na klar, aus der Erinnerung, das ist schon mal alles gekannt vielleicht und so weiter, aber ob das wirklich noch so schwerwiegend ist oder ob das dann sich halt irgendwann angleicht und du sagst, naja, also ich sehe ich auch gewisse Vorteile und ja, es hat gewisse Nachteile, aber irgendwie eigentlich passt es schon.
Ja, ich glaube, das kann man im Kleinen ja auch immer auch erleben, wie das ist. Also ich würde dir schon zustimmen, dass man durchaus dann auch die Vorteile erlebt. Also ich habe ja vor Jahren mein Auto abgegeben, habe kein Auto mehr. Und es gibt ja ein paar Momente, wo ich mir denke, jetzt wäre ein Auto ganz praktisch. Aber insgesamt überwiegt eindeutig das Gefühl, dass es besser ist ohne Auto. Also erstens, es hat ein gewisses, bringt ein gewisses Freiheitsgefühl. Ironischerweise habe ich ein größeres Freiheitsgefühl ohne Auto als mit dem Auto. Und die finanzielle Belastung ist natürlich niedriger. Dann bleibt ein bisschen Geld übrig, das man für andere Sachen ausgeben kann, etc. Aber man würde auch sagen, das ist ein jetzt vielleicht nicht unbedingt ein zivilisatorischer Rückschritt, kein Auto zu haben, das wird ein bisschen viel gesagt. Es ist ein Schrittchen, ja? Ja. Es ist ein Schrittchen weg von dem, was man heutzutage als übliches Besitztum oder ein übliches Leben verstehen würde. Und ich gebe dir recht, es gibt sicher viele Belohnungen, die man einsammeln kann, wenn man Schritte zurückgeht auf diesem Weg. Das glaube ich schon auch. Aber ich glaube trotzdem, es gibt eine Grenze. Also ich glaube, es gibt eine Grenze, die, wenn es ans Prekäre geht, da über das Thema lässt sich leicht reden, wenn man in der Situation nicht ist, glaube ich. Also man kann relativ viel romantisieren in den Bereichen, wo man sagt, ich brauche nicht viel oder weniger wäre besser. Aber ich glaube, das ist eine Position, die sich nicht halten lässt, wenn man wirklich in die Situationen kommt oft.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das so eins zu eins sich wirklich anwenden lässt, weil tatsächlich, ich meine, die Gene, die Wildbeute hatten, sind halt auch nicht identisch mit denen, die wir heute haben. Selbst wenn du im Neurodivergenzbereich bist, ist das halt trotzdem nicht unbedingt eins zu eins dasselbe. Und wir haben vielleicht auch ganz wichtige Fähigkeiten verloren, weil sie einfach halt nirgends wichtig waren, die du aber eigentlich brauchst, um gut in dieser Welt von damals funktionieren zu können. Oder es war vielleicht auch an einigen Stellen halt einfach deutlich schlechter. Es hatte vielleicht aber andere Vorteile, die wir heute vielleicht gar nicht schätzen können. Trotzdem, ich würde mir auch nicht anmaßen, dass ich da diesen Rückschritt gerne machen würde oder da drin gut funktionieren würde. Also das glaube ich auch nicht. Im begrenzten Rahmen ja, aber zu sehr nicht. Ich habe mir auch gern Seven vs. Wild und solche Sachen mal angeguckt irgendwie, um genau das so ein bisschen zu sehen. Aber das sind natürlich zivilisatorische Menschen von heute. Das sind nicht zwingend Neurodivergente, wobei ein paar waren da bestimmt dabei, aber das wissen wir halt nicht genau. Wäre spannend, mal das gezielt auszuprobieren. Und die sind aber trotzdem ja nicht darauf angepasst. Also die haben nicht von klein auf gelernt, wie sie damit klarkommen. Die haben nicht diese Erfahrungen in sich gemacht. Die haben auch viele Anpassungen in sich nicht gemacht. Also es gibt ja einen Haufen Anpassungen, die du einfach machst von klein auf. Also da sind dann so krasse Sachen dabei wie Trauma oder sonst was, die dich eine ganz klare Anpassung bringen auf Gefahren und sonst was. Aber es gibt, glaube ich, viel, viel mehr Anpassungen, die wir ständig durchlaufen, die wir gar nicht so im Blick haben. Und die fehlen uns ja erstmal. Das heißt, wir bräuchten da Monate, Jahre oder sonst was, um das überhaupt irgendwie so halbwegs nachzuholen, weil wir es in der Kindheit verpasst hätten. Also wir sind schlichtweg nicht so direkt dafür geeignet und können diesen Rückschritt auch nicht machen.
Vielleicht ist er auch gar nicht nötig, sondern vielleicht ist die Idee, dass man sagt, ich nehme das als Gedankenexperiment, also die Wildbeuter-Umgebung, stelle ich mir vor und versuche dann über eine Transferleistung zu schauen, was müsste ich oder was könnte ich in meinem aktuellen Lebensumfeld machen, dass mir diese Vorteile vielleicht in einem reduzierten Rahmen wieder zurückgibt. Ja. Ich muss nicht wirklich in ein Zelt ziehen im Wald, aber ich kann vielleicht schauen, wie kann ich unmittelbarer mit dem Wetter leben, zum Beispiel. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mir das zurückhole stärker, ohne dass ich mich jetzt vielleicht wirklich dann in den Regen lege draußen, ja? Aber dass man vielleicht diese Elemente sich sucht und dann dosiert, aber schon so, dass es eine Änderung bringt oder dass man das spürt, in sein Leben, in sein zivilisatorisches Leben sich reinholt und dann sieht, wenn man auf dem Weg dorthin geht, möchte ich da noch weitergehen, möchte ich das noch extremer haben vielleicht, ist das vielleicht genau das, was mir gefehlt hat, oder ist es mir dann doch lieber, wenn ich am Abend die Fußbodenheizung schön aufdrehen kann und mich vor Netflix setzen. Also ich denke, dass das Gedankenexperiment trotzdem valide ist, auch wenn man nicht das hundertprozentig umsetzt. Die Herausforderung wäre eben zu schauen, welche Erkenntnisse kann ich wirklich rausholen aus der Vorstellung, in so einer Welt zu leben und in welchem Ausmaß kann ich das übersetzen?
Ja, also genau, ein Stück weit kann man es machen. Es gibt ja auch viele im spirituellen Bereich oder auch so praktische Lifehacks und sonstige Sachen, also die ja diese Richtung abzielen, wo man sagen kann, man versucht genau an den Stellen oft anzusetzen, ohne dass es so benannt wird, dass es quasi ein Rückgriff auf Wildbeuterzeit oder sonst was ist. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst natürlich auch durch ganz abstraktes Verständnis dessen, was da für Mechanismen drin sind, das ist ja Teilkonzept dieses Podcasts, über solche Sachen vielleicht darauf zu klären oder da irgendwie Hinweise zu geben, was relevant sein könnte, dass du darüber schon auch so gewisse Tricks oder sowas für dich selber halt rausfinden kannst oder merkst zumindest, woran es halt dann einfach hakt. Und sagen kannst, ich schaffe diese und jene Sache einfach nicht so gut, wo sagen kann, ja, du bist vielleicht halt auf diese Mechanik quasi da einfach nicht so gut angepasst an der Stelle und das ist völlig okay, aber sondern halt andere Leute sind besser drauf angepasst und du tust dir einfach schwer damit. Und einfach das vom Hintergrund quasi zu verstehen und dich dann auch besser zu bewerten an der Stelle. Aber so diese Sachen, was einem so einfällt oder an die man sich so gewöhnt und diese zivilisatorische Sachen sind, also ich überlege gerade, weil ich glaube, das war heute mal Thema oder dass du es mitgekriegt hast, hast du eine Spülmaschine gerade?
Nein.
Nein, schon länger nicht, oder?
Ja.
Ja, wie fühlt sich's an oder wie hat sich's am Anfang angefühlt?
Ich meine, du bist ja schon gewöhnt, oder? Ja, irritierend und habe mich voll dran gewöhnt. Brauche im Moment keine Spülmaschine.
Ja.
Das ist ich meine, es hat gewisse Grenzen, woran du dich, glaube ich, gewöhnen kannst, natürlich, aber es ist doch erstaunlich viel.
Ja.
Ja, man entwickelt einfach neue Methoden, mit den Situationen umzugehen und die werden zur neuen Routine und dann machst du es einfach so.
Ja. Und das ist, glaube ich, bei vielen Sachen halt so klar. Unsere ganzen Sachen, die sparen schon auch Zeit. Also ich will auf meine Waschmaschine jetzt auch sehr ungern verzichten.
Darauf könnte ich tatsächlich kaum verzichten. Ja, also Spülmaschinen kann man relativ leicht verzichten.
Genau.
Waschmaschinen kannst du nur schwer verzichten.
Genau, gleichzeitig so Spülmaschinen, wenn du von Hand wäschst, habe ich auch früher mal die Erfahrung gemacht, das hat auch was Meditatives. Also man kommt oft auch, also es kann ein produktiver Prozess sein quasi des Abspülens. Es kann aber auch furchtbar lästig sein. Aber es kann auch schon furchtbar lästig sein, die scheiß Spülmaschine einräumen oder ausräumen zu müssen. Also es ist ja nicht so, dass sie einem alles erspart. Also es verlagert sich aber nicht nur das Problem. Insofern. Ja, das sind alles so Sachen, an die man sich so gewöhnt und wo man sich drin einrichtet und dann so das Gefühl hat, man könnte nicht mehr ohne. Es gibt aber immer, glaube ich, Alternativkonstrukte. Das ist halt das, was einem bewusst sein muss.
Ich glaube, was generell eine angenehme Erfahrung ist, wobei ich keine Ahnung habe, ob das bei neurodivergenten und neurotypischen unterschiedlich wahrgenommen wird, ist, wenn ich die Möglichkeit habe, bei irgendetwas im Leben ein bisschen sparsamer zu sein, ganz allgemein gesagt, dann lohnt sich oft das mal zu machen einige Zeit lang. Also ich meine jetzt nicht, kein Geld auszugeben, das kann vielleicht auch was bringen, sondern ich meine sparsamer im Sinne der Ressourcen, des Aufwands, der Menge im Ganzen, im Allgemeinen. Wenn ich zum Beispiel von Hand abspülen muss, ist halt die Erfahrung auch, dass du sparsamer mit deinem Geschirr umgehst. Du schaust mal, boah, muss ich jetzt wirklich die neue Tasse nehmen? Muss ich das wirklich? Kann ich die nicht einfach noch nehmen? Ja, oder auch man richtet das Essen her, man schaut auch schon beim Essen machen, wie kann ich vielleicht etwas, eine Herdplatte nicht einschalten, vielleicht brauche ich sie ja gar nicht. Ja, da muss ich nachher einen Topf weniger abwaschen. Das heißt nicht, dass man sich Sachen verwehren muss, die man gerne möchte, jetzt in dem jeweiligen Moment. Aber es gibt eine automatische oder meiner Ansicht nach eine natürliche Tendenz dann hin zu einer gewissen Sparsamkeit im Footprint, den man so hinterlässt oder wie man allgemein durch die Welt geht. Und das finde ich, ist meine persönliche Meinung, ist eine angenehme Erfahrung.
Das ist ein interessanter Punkt insofern. Es ist jetzt ein kleiner Sprung gedanklich, aber ich würde sagen, dass Neurodivergente stärker in Richtung Effizienz denken. Da spielt die Frage, warum machen wir das eigentlich? Also was ist der Grund dafür, dass wir es machen? Brauchen wir es wirklich eigentlich? Warum machen wir es so, auf diese Weise und nicht anders? Macht es Sinn so? Kann man das irgendwie verbessern? Kann man da was anderes dran machen? Kann man so machen, dass es nicht mehr so lästig ist und nicht mehr so eine Routinearbeit, sondern kann man da vielleicht Sachen abkürzen, nach dem Motto, lieber einmal mit viel Energie drüber nachgedacht und dann effizienter hinten raus gelöst oder so. Das geht so ein bisschen in die Richtung und das ist vom Gefühl her was bei Neurodivergenz wesentlich mehr eine Rolle spielt, während bei Neurotypischen eher so dieses, naja, das macht man halt so. Und dann eher so die Haltung, hinterfrag doch nicht alles oder stell doch nicht alles in Frage. Also das finde ich so ein schönes Konstrukt eigentlich. Wenn nämlich der Neurodivergente danach fragt und sagt, aber warum machen wir das denn eigentlich so? Also wozu machen wir das denn so? Muss das unbedingt so sein und so weiter? Kommt das bei Neurotypischen tendenziell so an, dass sie sagen können, du stellst es in Frage. Du kritisierst es quasi, du versuchst es zu ändern. Ja, nein, ich versuch's. Ja, also erstmal versuche ich zu verstehen.
Schon,
ja. Ja, also in Frage, ja gut, aber ich erstmal versuche ich zu verstehen, wie wir zu diesem Konstrukt kamen. Dann kommt man aber oft auf irgendwelche Schwachstellen dabei, die tatsächlich ja integrierter oft in den Dingen sind. Und in dem Moment, wo du es halt über diese Frage halt aufzeigst, impliziert das vielleicht eine gewisse Kritik schon mal allein. Selbst wenn du sagst, nee, wir können es trotzdem so machen, ich will nur verstehen, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Der Neurotypische kann es dir gar nicht erklären, weil er es auch nicht weiß, weil es einfach schon von den drei Vorgängern an ihn weitergereicht worden ist, dass man das halt so macht. Das macht man halt so hier. So muss es, so funktioniert das, so machen wir das halt hier. Und natürlich in dem Moment, wo du das erklären sollst, du es vielleicht nicht kannst, ist das unangenehm.
Oft werden die Leute wütend in den Situationen.
Ja.
Also für mich ist zum Beispiel, lustig, dass du das jetzt so gesagt hast, für mich ist der Begriff in Frage stellen völlig wertfrei. Also du hast recht, damit ist oft häufig Kritik oder ein Gefühl von Kritik verbunden. Aber mir ist aufgefallen, während du das gesagt hast, dass für mich in Frage stellen eine wertfreie Bezeichnung ist, sondern einfach eine verstehen wollen Situation. Aber das wird ganz oft so nicht aufgefasst. Ja. In Frage stellen wird mit Kritik gleichgesetzt. Ja. Und zwar nicht mit einem Sinn von Kritik. Das ist ein Urteil schon. Ja. Und etwas in Frage stellen hat ja noch keinen beurteilenden Aspekt.
Spannend, dass du sagst. Aber genau das habe ich nämlich auch, das Gefühl, dass oft zwei Dinge miteinander vermischt werden. Also dieses Ergründende, Analysierende. Und dieses dann bewertende, urteilende wird oft bei Neurotypischen vermengt in eins oder sogar andersrum gedacht, nach dem Motto, du darfst das gar nicht bewerten. Deswegen darfst du es nicht analysieren quasi. Oder ich weiß doch schon, was hinten mal rauskommen muss, deswegen muss die Analyse halt entsprechend sein. Und die sagt, nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich will es erst komplett durchblicken und dann will ich vielleicht überlegen, ob man was dran ändern mag oder nicht. Oder vielleicht müssen wir den zweiten Schritt auch gar nicht machen, aber das zu trennen ist oft schwierig in der Kommunikation wirklich mit Neurotypischen.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass ich nicht behaupten würde, dass neurodivergente Menschen nicht so reagieren, wenn du sie hinterfragst oder wenn du etwas hinterfragst. Also ich sag mal, tendenziell stimme ich dir zu, aber das Gefühl, angegriffen zu werden durch ein Infragestellen, habe ich bei neurodivergenten Menschen auch erlebt.
Ja, das stimmt.
Also,
kann ich auch selber nachvollziehen. Die Frage ist immer, wie viel hat man da auch an Anpassungen ein Stück weit mitgemacht oder gelernt, dass man sagen kann, wenn mich jemand auf diese Weise angeht, dann vermittelt der mir was Bestimmtes.
Ja.
Und man sagt, du Alex, sag mal, das Glas da, das stellst du immer so hin, oder? Also wenn ich das so formuliere, dann wirkt das wie Kritik halt an der Stelle für dich sofort und du hast halt gelernt, dass damit möglicherweise was beabsichtigt wirst. Und ich habe manchmal inzwischen auch gelernt, sowas wahrzunehmen und dann bewusst nicht drauf zu reagieren, was den anderen wiederum halt dann wütend macht, weil ich einfach auf diesen subtilen Fußtritt... Beiße nicht an, genau. Und also erscheine quasi eher dann dumm oder naiv an manchen Stellen, weil ich nicht auf so subtile Unterstellungen oder Hinweise vielleicht reagiere. Aber eigentlich ist es das, ja, kann man so oder so machen. Was, glaube ich, bei Neurotypischen oft mitschwingt, ist halt so die Hierarchieebene. Also die Frage überhaupt, darfst du das überhaupt in Frage stellen? Steht es dir überhaupt zu, diese Fragen zu stellen, wieso wir das so machen? Das ist doch auf deiner Stufe quasi der Hierarchie, ist das doch gar nicht statthaft quasi, dass du diese Prozesse da irgendwie genauer verstehen willst. Du musst es einfach nur machen, du bist ausführend quasi. Mach's doch einfach. Ja, gehorche doch einfach, funktioniere doch einfach. Da komme ich wieder ein bisschen bei diesem Funktionieren raus halt. Du sollst halt einfach funktionieren in diesem Konstrukt halt und nicht Dinge konstruieren. Also du bist nicht der Konstruierende, sondern du bist das Rädchen, was quasi in diesem Konstrukt einfach halt funktioniert und etwas Bestimmtes leistet. Außer du steigst halt in der Hierarchie auf und das musst du dir möglicherweise halt erkämpfen durch irgendwelche Dinge. Dann darfst du Dinge konstruieren für andere wiederum halt dann. Also das ist so ein bisschen dieses Schema, dass wir für andere halt Dinge konstruieren und denen halt vorgeben, wie sie was machen müssen, wenn wir in der Hierarchie hoch genug sind quasi. Aber das haben die Wildbeuter weniger gemacht, also nach allem, was man, aber da muss man auch fairerweise dazu sagen, es ist halt, das waren früher ja sehr kleine Gruppen und von denen gab es viele und die haben wahrscheinlich auch sehr in sich unterschiedlich funktioniert. Das heißt, wenn man das so von heute betrachtet, erstens ist es schwer zu rekonstruieren, das kann man nur mit gewissen indigenen Völkern und ein paar anderen anthropologischen Sachen so versuchen. Auf der anderen Seite gab es einfach auch sehr viele unterschiedliche Gruppierungen da drin, die auch unterschiedlich funktioniert haben sicherlich, von denen halt dann mal einer ausgestorben ist, dann ein anderer hier überlebt hat oder dort. Das heißt, das zu stark zu pauschalisieren macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Aber so von der Tendenz her, glaube ich, gibt es gewisse Sachen, die man schon ableiten könnte.
Oder ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt unbedingt historisch gesehen hundertprozentig stimmt oder nicht, weil das Modell bleibt ja valide. Also ich kann ja, wenn ich es nur unter Anführungszeichen als Gedankenexperiment mache und sage, ich stelle mir so eine Wildbeuterstruktur vor und stelle dann die Frage, was bedeutet denn das oder was für Folgen hätte das oder wie wäre mein Leben in so einer Struktur, dann ist das ja an sich schon Gewinn. Also das kann ja schon gewinnbringend sein, nur wenn ich das Modell behalte. Okay. Wenn ich sage, okay, ich kann belegen, dass es tatsächlich mal so war, dann stärkt das vielleicht mein Argument, aber es verändert aus heutiger Sicht ja meine Handlungsoptionen nicht. Also ich kann das Modell ja annehmen für mich, auch wenn ich keine historische Entsprechung habe, wenn es mir Möglichkeiten gibt, mich wohler zu fühlen.
Ja, ich meine, es gibt so gewisse Hinweise, die man auch hat davon, dass halt mit der ganzen Kolonialisierung und so weiter, wo man ja im Prinzip in so ähnliche Konstrukte von Menschen eingedrungen ist, schon mit diesem klaren Hierarchie- und Machtdenken quasi, und da im Prinzip auf, ja, ohne Gegenwehr quasi in Sachen reingestoßen hat, die sich dem dann halt auch irgendwie untergeordnet haben, zwangsläufig, weil sie diese Konstrukte gar nicht verstanden haben. Also gerade so von Kolumbus und so weiter gibt es da Aufzeichnungen davon, wie er das Ganze halt gesehen hat. Wobei die Frage auch wieder ist, war Kolumbus nicht vielleicht doch auch ein bisschen neurodivergent als Abenteurer und so weiter? Das sind auch gewisse Eigenschaften natürlich da gewesen, aber schon mit diesem klaren Hierarchiedenken sicherlich, Machtkonstrukt. Da komme ich jetzt zur Eingangsfrage wieder. Aber wir können auch langsam mal den Bogen dann machen. Die Frage ist, ob Schuld wirklich möglicherweise ein neueres Konstrukt in der Menschheitsgeschichte ist. Ob Wildbeuter so ein Konstrukt von Schuld in dem Sinne vielleicht gar nicht hatten oder gar nicht gebraucht haben.
Weißt du was? Ich würde ernsthaft vorschlagen, das auf ein anderes Mal zu verschieben.
Ja.
Ich finde, das war jetzt ein guter Punkt hier. Wir haben einen guten Bogen gemacht. Ich hoffe oder ich denke mir, dass auch jemand, der uns zuhört, auch diesen gedanklichen Bogen, vielleicht musste er den gar nicht gehen, den ich gehen musste, um zu verstehen, was du sagen willst.
Aber es war sehr angenehm, wahrscheinlich auf dem Weg mitgehen zu können. Ja.
Aber ich fand es jetzt für mich was wirklich erhellend, diesen gedanklichen Schluss zu ziehen, wie du Zivilisation und Neurodivergenz zusammen oder nicht zusammenbringst. Und ich denke, das Thema Schuld ist ein großes Thema und wäre wahrscheinlich für eine andere Podcast-Episode geeignet.
Und dann probieren wir das nochmal. Vielleicht kommen wir dann ja wieder auf einen komplett anderen Kreis. Und ich glaube, die Frage trotzdem offen, aber ist ja egal.
Ich habe dich nicht reden lassen, Marvin, mit der Schuld, sondern habe dich das erste gefragt, was du gesagt hast. Ja. Und von der Tangente sind wir nicht mehr runtergekommen.
Na gut, wir hatten ja aber auch im ersten Gespräch, muss man heute auch sagen, auch relativ am Anfang verschiedenste Zweige, wo wir hätten abbiegen können, die wir auch noch alle abarbeiten könnten. Insofern ist
Schuld ist halt das Thema Schuld. Also jetzt nur mal um es vorzugreifen, aber das ist halt ein stark psychologisches Thema, glaube ich auch. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich fundiert was dazu sagen kann oft. Aber es ist ein sehr spannendes Thema natürlich.
Also ich meine, du bist gewohnt, über viele Sachen sehr konstruktiv und kreativ nachzudenken. Und ich glaube, das ist schon mal das Beste, was du mitbringst. Weil uns die Philosophen auch nicht... Aber wir haben vielleicht auch andere Aspekte, auf die wir dann durchaus kommen können, ohne Probleme. Ich hätte auch noch so das Konstrukt des verlorenen Paradieses. Ich glaube, das hat eher so philosophische Anknüpfungspunkte auch wiederum.
Ja,
die, genau, allerdings. Das da wahrscheinlich mitspielt. Ja gut, noch irgendwas, was wir festhalten sollten, was du vielleicht siehst für nachfolgende Gespräche, bevor wir es irgendwie gedanklich verlieren, wo man sagen kann, wo würden wir vielleicht nochmal aufsetzen noch?
Nee, also nichts Spezielles, was ich für mich mitnehme und was ich für zukünftige Gespräche mit dir mitnehme, ist, dass ich immer klar fragen muss, sprichst du vor dem Sinnhorizont von Neurodivergenz jetzt?
Höchstwahrscheinlich ja.
Ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Beziehungsweise, wie ordnest du das in dein großes Thema ein? Das heißt, für mich, ich würde in Zukunft, wenn du ein Eingangsstatement machst, schon am Anfang versuchen zu klären, was ist da deine, auf was basiert das jetzt, was du sagst? Oder worauf zielt die Argumentation in Bezug auf Neurodivergenz? Dann, glaube ich, kommen wir auch in ein schneller in ein Fahrwasser, was jetzt mich betrifft. Du warst ja eh im Fahrwasser, aber ich habe immer dann das Gefühl gehabt, ich mache so Kreise um das Thema, bis ich verstanden habe, wovon du eigentlich redest.
Na, ich habe halt auf ein Konzept beharrt. Anders wären wir vielleicht auch auf interessante Sachen gekommen. Also man darf ja auch durchaus mal von diesem reinen Neurodivergenzbereich abweichen. Es ist halt so ein bisschen der rote Faden natürlich für den ganzen Podcast und vielleicht auch das, was ein bisschen erwartet wird. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch außenrum immer ganz viele Dinge mit abgrasen darf oder auch mal völlig unabhängig davon irgendwo aufsetzt. Manchmal ergeben sich dann eher zufällig irgendwelche Anknüpfungspunkte auch.
Ja.
Insofern alles erlaubt. Ja, dann vielen Dank. Ich hoffe, das nächste Mal klappt ein bisschen schneller und vielleicht machen wir gleich die nächsten Termine einfach mal aus, von denen dann möglicherweise einer auch wieder stattfindet. Aber genauso auch, weil du mich gefragt hattest, hatte ich andere Gesprächspartner. Nein, ich habe es leider nicht hingekriegt. Das war immer, aber es lag auch teilweise an mir und das ist schwierig. Aber jeder, der es hört, darf mich auch gerne nochmal erinnern. Am besten auch gleich mit konkreten Terminen oder Settings, wo wir uns da treffen und kurz zusammensetzen. Man muss hier auch dazu sagen, man braucht eigentlich nicht viel. Man braucht ein Aufnahmegerät in einem Raum, der halbwegs ruhig ist. Und dann trifft man sich halt und notfalls geht's auch irgendwie remote. Das kann man halt dann auch mal rausfinden. In dem Sinne, danke für das Gespräch und danke fürs Zuhören heute.
Danke dir auch, Matthias, und bis zum nächsten Mal.